Ein einsamer Kerl auf einem Angelausflug würde abends wahrscheinlich ein paar Bier in der örtlichen Bar trinken. Und genau das hatte Viktor auch getan. Nachdem er vom See zum Hotel zurückgekehrt war, badete er in der viel zu kleinen Wanne, zog sich um und machte sich dann auf den kurzen Weg entlang des Highways zur Bar. Natürlich hätte er auch mit seinem Truck fahren können, aber er wollte auf dem Rückweg nicht von einer örtlichen Polizeistreife angehalten werden. Auch wenn zwei Bier bei weitem nicht ausreichten, um seine Fahrtüchtigkeit oder andere Fähigkeiten zu beeinträchtigen. Weil diejenigen, die nicht tranken, in allen möglichen Situationen, bei denen Leute aufeinandertreffen, auffielen, war eine hohe Alkoholtoleranz eine Notwendigkeit für einen Mann in seinem Beruf. Obwohl auch ein Betrunkener theoretisch das tun könnte, was Viktor tat. Schließlich wirkt der Alkohol bei vielen Mördern als eine Art Treibstoff. Nur dass jene, die ohne zu tanken nicht in Fahrt kamen, nicht die gleiche ansehnliche Entlohnung erhielten. »Ein Bier«, sagte Viktor, als der Barmann ihn nach dem Getränk seiner Wahl fragte. Der Barmann war Franzose, seinem Akzent nach Pariser, und etwa 30 Jahre alt. Er hatte in jeder der vorherigen Nächte den Tresen gehütet. Oberflächlich betrachtet war er ein Zivilist, aber er hatte bestimmte Merkmale, die auf Viktors Bedrohungsradar auftauchten. Der Franzose war im richtigen Alter, nicht zu alt, nicht zu jung. Er hatte die richtige Statur, kräftig und gepflegt. Er hatte sogar den richtigen Haarschnitt, keine richtige Frisur, zu kurz, als dass ein Angreifer ihn hätte packen können. Es war die Art von Haarschnitt, die Viktor oft nach einem Job selbst vornahm, um sein Aussehen schnell und effektiv zu verändern. Die Kleidung des Barmanns war locker genug, dass sie die Bewegungsfreiheit nicht einschränkte, aber so wenig wie möglich ausladend, damit er sich nicht an Klinken oder Ähnlichem verfing oder sie gar jemand greifen konnte. Viktor hatte ihn jedoch innerhalb weniger Sekunden, nach der ersten Begegnung, als harmlos eingestuft. Es war die Art, wie sich der Barmann bewegte. Zu langsam. Sein Rücken war steif und seine Schultern waren wenig beweglich. Mangelnde Beweglichkeit bedeutete keine Bedrohung. Jemand, der so unsportlich war, würde sich zurückziehen oder vielleicht einfach einfrieren. Das bedeutete, dass die Kleidung nur Kleidung war. Die Passform war einfach nur bequem. Es bedeutete, dass die Ähnlichkeit des Haarschnitts Zufall war. Wahrscheinlich waren sie selbst geschnitten und er verzichtete aus Bequemlichkeit auf die Teilnahme am Modischen. Einfacher zu pflegen, weniger Zeit vor dem Spiegel. Kurz genug, um nach dem Duschen direkt aus der Haustür zu gehen. Das hat nichts mit den taktischen Aspekten des Kampfes oder der Tarnung zu tun. Nur ein Barmann, der überarbeitet aussah, obwohl die Bar beinahe leer war. Außer Viktor gab es nur 5 weitere Kunden. Und alle tranken so langsam, dass der Franzose die meiste Zeit damit verbrachte, nichts zu tun zu haben. Aber Viktor vermutete, dass er nach einer Nacht, in der er nicht allzu viel geschlafen hatte, den ganzen Tag auf den Beinen gewesen war. Der Dreck unter seinen Fingernägeln deutete auf handwerkliche Arbeit vor Beginn seiner Schicht in der Bar hin. Vielleicht die Reparatur eines Autos, vielleicht das Umgraben eines Gartens. Flaschenbier war Viktors Erfahrung nach immer besser als Bier vom Fass. Ein Glas als improvisierte Waffe nur dann wirksam, wenn es zuvor zerschlagen wurde. Eine Scherbe kann töten, wenn man sie in den Nacken stößt, ist aber fast nutzlos für alle anderen Angriffe gegen ein Ziel, das auch nur ein bisschen Ahnung hat. Eine Flasche kann ebenfalls zerbrochen werden und ist dann eine deutlich bessere Stichwaffe, dicker und robuster, griffiger. Und sie kann in unbeschädigter Form als Schlagstock verwendet werden. Eine Flasche, die die Schläfe oder den Hirnstamm trifft, kann töten. Und jemanden mit einem Treffer am Kiefer oder Kinn ausnocken. Sie kann ein Messer abwehren oder die Hand des Angreifers so hart treffen, dass er seine Klinge fallen lässt. Eine Flasche kann bei Bedarf auch als Wurfgeschoss eingesetzt werden, obwohl Viktor das noch nie nötig gehabt hatte. Und er war auch nicht erpicht darauf. »Ich nehme das im Port«, hatte Viktor in der ersten Nacht gesagt, als ihm die Wahl gelassen wurde. »Trink eins mit«, forderte Viktor den Barmann nun auf. »Merci«, sagte der Franzose, »das tue ich gern.« Mit einer Hand holte er 2 Flaschen aus dem Kühler. 2 Finger legte er um den einen Flaschenhals und 2 um den anderen. Mit der freien Hand drehte er die Verschlüsse ab und stellte eines der Biere für Viktor auf die Theke. Prost. Kein Klirren von Gläsern, sondern das Anheben von Flaschen. Unnötige soziale Interaktion war etwas, an dem Viktor nicht oft teilnahm, aber in dieser Bar war er nicht Viktor. Er war selten Viktor. Nur bei der Arbeit, bei Gewalt war er dieser Mensch. Im Moment war er ein Verkäufer aus Las Vegas, der es liebte, weit weg von zu Hause zu fischen. Dieser Mann war im Urlaub, auch wenn die Reise viel länger dauerte als ursprünglich geplant. Dieser Mann kaufte ab und zu ein Bier für einen anderen. Er machte keine Freunde, aber er konnte freundlich sein. Er war schweigsam, aber nicht stumm. Das Schweigen war Viktor. Das Bier war in Ordnung, so wie er die meisten Flaschenbiere in Ordnung fand. Ein goldenes Gebräu aus Hopfen. Schmeckte ziemlich genau wie jedes andere. Nach Viktors Erfahrung waren die Unterschiede gering. Er zog einen Bourbon oder einen Wodka vor. Trotzdem schien es dem Franzosen so gut zu schmecken, dass er annahm, es sei seine Marke der Wahl. Viktor hatte ihn aufgrund seiner Herkunft für einen Weinliebhaber gehalten, und es gefiel ihm nicht, dass sich seine Vermutung als falsch erwiesen hatte. Er sollte mit seinem Urteil genauer sein. Er musste genauer sein. Sein Leben hing davon ab. Der Franzose flüsterte zwischen zwei Schlucken etwas in seiner Muttersprache. Bien trop bon pour le frais mortel. Das sollte Viktor nicht hören und nicht verstehen. Aber er sprach Französisch. Er hatte zwar in letzter Zeit keinen Anlass gehabt, es zu sprechen, und wusste, dass seine Sprachkenntnisse verblassten, doch noch verstand er die Worte. Zu gut für sterbliche Lippen. Für einen Moment hatte er Lust, auf Französisch zu antworten und seine sprachlichen Muskeln mit einem Muttersprachler spielen zu lassen. Er konnte sich die Überraschung des Franzosen vorstellen, denn obwohl französischsprachige Menschen in Kanada keine Seltenheit sind, sind sie in Quebec viel häufiger anzutreffen als hier an der Grenze. Viktor konnte sich vorstellen, dass der Barmann nach dieser Überraschung lächeln und antworten würde, weil er sich ebenfalls über die Gelegenheit freute, sich auf Französisch zu unterhalten. Viktor überlegte bereits, was er sagen würde, wenn er gefragt würde, wie er die Sprache gelernt hatte. Es war fast ein Reflex, denn er hatte im Laufe der Jahre viele solcher Fragen beantwortet, weil er viele Sprachen sprach. Der Verkäufer aus Las Vegas hatte vielleicht vor langer Zeit einen Sommer lang in der Provence gelebt. Vielleicht war er als Student mit dem Rucksack durch die Normandie gereist. Oder er hatte mal eine Zeit lang mit einer Freundin aus Marseille zusammengelebt, die nur wenig Englisch gesprochen hatte. Manchmal, wenn ihm ein wenig waghalsig zumute war, antwortete Viktor auf solche Fragen, dass er beruflich viel unterwegs sei, was der Wahrheit entsprach und daher laut Protokoll verboten war. Manchmal gab er sich in solchen Momenten auch als Verkäufer aus, der etwas verkaufte, das niemand wollte, oder sagte, dass er in der Umzugsbranche tätig war, ein Fachmann für Abfallwirtschaft oder etwas ähnlich Albernes. Manchmal lag der einzige Spaß, den er hatte, darin, Risiken einzugehen. Eine Ironie des Schicksals, denn er verbrachte alle anderen wachen Momente damit, jede erdenkliche Gefahr zu entschärfen. Für einen Mann, der so bedacht darauf ist, am Leben zu bleiben, verhältst du dich manchmal so, als hättest du einen Todeswunsch, hatte ein alter Kollege zu ihm gesagt. Ich gehe nicht gerne Risiken ein, hatte Viktor einmal einer Frau erzählt, mit der er geschlafen hatte, obwohl er wusste, dass sie ihn umbringen wollte. Aber ab und zu lasse ich mich ein wenig mitreißen, damit ich mich lebendig fühle. Der Barkeeper war nur ein Barkeeper. Während Viktor mit seiner Vorliebe für alkoholische Getränke falsch gelegen hatte, wusste er, dass der Franzose ein Zivilist war. Kein Risiko, keine Gefahr. Es hätte Viktor nichts gekostet, ein paar Worte auf Französisch mit ihm zu wechseln, aber Viktor blieb schweigsam. Vielleicht, weil er bereits zu lange mit der Erwiderung gewartet hatte. Es konnte aber auch mehr dahinter stecken, dachte er. Vielleicht war er es leid, mehr zu lügen, als einfach unbedacht zu reden. Die geistige Anstrengung, ein Berg von Unwahrheiten, der immer größer wurde, da jede Lüge auf der vorherigen aufbaute. Konnte es das sein? Hatte er seine Toleranzgrenze für Täuschungen endgültig überschritten? In jüngster Vergangenheit war ihm ein Wahrheitsserum injiziert worden. Er hatte noch nie eine solche Erschöpfung erlebt. Der Zwang, die Wahrheit zu sagen, war überwältigend gewesen. Irgendwie hatte er ihm widerstanden. Dieser Widerstand war nur für kurze Zeit nötig gewesen, obwohl er jetzt bezweifelte, dass er noch viel länger hätte durchhalten können. Hatte die Droge die Funktion seines Gehirns unwiderruflich verändert? Hatte sie einen Schalter in seinem Bewusstsein umgelegt, der nicht mehr zurückgesetzt werden konnte? Er wusste, was er tat. Er wusste, dass es um Selbsterhaltung ging, vielleicht sogar um Verleugnung. Er war so erschöpft vom Lügen, dass er sich selbst über den Grund dafür belog, über das Warum. Wenigstens blieb er in seiner Rolle. Er war ein einsamer Mann in einer Bar, der viel Zeit mit Selbstreflexion verbrachte. Das war eine Kardinalsünde für Viktor, die gegen die Protokolle verstieß, die er jahrelang perfektioniert hatte. Die Protokolle, die ihn länger am Leben gehalten hatten, als er es einst für möglich gehalten hatte. Als er endlich begriffen hatte, dass er zu lange im Gewerbe geblieben war und sich zu sehr in dieses Leben vertieft hatte, um seinen Beruf jemals aufzugeben, hatte er seinen Frieden mit dieser Tatsache und sich selbst geschlossen. Alle Existenz ist endlich. Alles Leben vergänglich. Seines war nicht anders. Die meisten Menschen starben an Altersschwäche, einige an unglücklichen Krankheiten oder Unfällen und einige wenige erliegen der Gewalt. War es wichtig, wie er starb? Spielt es eine Rolle, dass er mit Sicherheit ermordet wurde, lange bevor er ein Alter erreichte, in dem eine Herzerkrankung zum Risiko wird oder ein Schlaganfall auftritt? Das Ergebnis wäre dasselbe. Er würde es ihnen aber nicht leicht machen. Er war kein Defätist und kein Aufgeber. Wenn der letzte Schuss ertönte, würde sein Mörder hart dafür gearbeitet haben. Dieser Mörder würde seinen Ruhm verdienen. »Worauf wartest du?« hörte er seine eigene Stimme schließlich laut. Der Barmann hat es natürlich nicht gehört. Selbst der Fehler, einen echten Gedanken zu äußern, wurde durch den ständigen Willen, unbemerkt zu bleiben, gemildert. Der Barmann glotzte auf den an der Wand hinter ihm montierten Fernseher, obwohl kein Ton aus dem Gerät kam. Die Nachrichten liefen und ein Reporter sprach in die Kamera. Die Meldung hatte die Aufmerksamkeit des Franzosen erregt, denn hinter dem Reporter, der ein ernstes Gesicht machte, blinkten unablässig die Lichter der Rettungsdienste. Die Sendung schnitt zu einer Aufnahme der Skyline von Chicago und dann zur Aufnahme von Polizisten und Sanitätern. Der Franzose schaute sich in der Bar um und runzelte die Stirn. Genervt, auf der Suche. Er suchte nach der Fernbedienung, wollte die Lautstärke aufdrehen, damit er hören konnte, was der Reporter sagte. Chicago war nah, nur 40 Meilen südlich. Es dauerte eine halbe Minute, bis der Barmann die Fernbedienung fand, die er selbst zuvor unter dem Lappen versteckt hatte, den er zum Aufwischen von verschütteten Getränken benutzte. Aber da war es schon zu spät. Die Nachrichtensendung war zu Ende.
»Merde«, zischte der Franzose enttäuscht. Er drehte sich zu Viktor. »Weißt du, was passiert ist?«
Viktor, der es leid war zu lügen, nickte. »Ja«, sagte er, »es gab einen Mord«.